weil man damals den Menschen bei den alten Griechen nicht für so hoch einschätzte. Das ist dann da, wenn der Mensch sich anständig benimmt bei den Griechen, dann heißt er gleich göttlich. Nicht denken Sie an den Schweinehirt, als er den Odysseus aufnimmt, dann heißt er gleich der göttliche Sauhirt Eumaios. Das kriegt einfach so eine andere Note. Aber im späten Griechisch und im Latein ist das dann schon auch im Wort menschlich mit drinnen. Und Hilfe kommt nicht durch eine pure Verdoppelung zustande. Das sagt die Antike so. Der Freund ist ein anderes Ich. Aber der Freund ist kein anderes Ich. Der Freund ist mein Du. Und ich bin sein Du. Und wir ist auch nicht der Plural von Ich, wie uns die Grammatiker erzählen wollen. Der Plural von Ich heißt Iche. Wir ist Ich und Du. Darf nicht auf die Grammatik reinfallen, da muss man denken. Nicht? Also wir heißt Ich und Du. Und deswegen gehört genau diese Verschiedenheit hinein, dass wir einander uns begegnen in diesem wechselseitigen Du-Sagen, das dort besteht. Als Einübung, als Schock für das eigene Selbstverständnis. Dabei bin ich beim dritten Schritt, also der erste hieß beim Namen gerufen, der zweite gerufen zu Mann und Frau, der dritte Schritt Aufruf zum Anderen. Selbstverständlich ist uns zunächst mal das Selbst. Und dann stehen wir in der Mitte der Welt wie der Sonnenkönig. Was uns nahe ist, ist groß. Was fern ist, ist klein. Was wir gar nicht sehen, ist überhaupt nicht wahr. Und dann kommt auf einmal jemand und blickt uns an. Und jetzt ist man nicht mehr im Mittelpunkt. Jetzt wird man angeguckt. Sartre hat das ausführlich behandelt und sagt, meine ganze Wirklichkeit gluckert weg, wie das Wasser in der Badewanne. Wo bin ich mit meiner Welt, wenn ich jetzt bloß Objekt des Anderen bin? Und dann geht ein Kampf los. Wer definiert den Anderen? Wer hat die Definitionshoheit? Deswegen sagt er, das ist ausweglos. Und man hat gesagt, der Mensch ist eine nutzlose Leidenschaft. Er ist absurd, weil er etwas will, was es nicht gibt. Nämlich anerkannt werden und geschätzt werden, das geht nicht. Denn wenn mich einer anguckt und mich schätzt, schätzt er mich schon ab. Und wer will schon abschätzig angeguckt werden? Er ist es schon hin. Und jetzt ist die Frage, gibt es eben einen Ineinanderblick, ein Ernstnehmen, was dort da ist? Dieser Schrecken und die Angst vor einem Menschen, der anders ist als man selbst und einen anders beurteilt und anders einschätzt. Das ist zugleich eine Faszination und ein Schrecken zugleich. Und was droht angesichts von so einem Schrecken, ist klar die Abwertung des Anderen, die Abschottung. Man einfach sagt, es ist weniger wert. Da müsste man jetzt drüber reden, was die Männer über die Frauen über die Männer, aber das wissen sie selber, darum lasse ich das weg. Also wo genau diese Abkürzungen da hineinkämen, da gehört zum Schluss dann auch hin, dass man sich ganz auf sich zurückzieht. Vor Jahren ist ein Buch erschienen in einem damals noch katholischen Verlag, so ein Buch für Jugendliche zur Sexualbildung, und da war das Kapitel über Selbstbefriedigung überschrieben, Zärtlichkeit mit einem, den ich mag. Da haben Sie also genau diese Perversion. Sexualität, die der Herausruf aus dem Ich zum Anderen ist. Zu diesem Abenteuer, sich zu verlassen, indem man sich auf jemand anderen verlässt. Das geht nur, wenn man sich auf jemanden hin verlässt. Das wird hier verdreht und man stillt sich am eigenen Durst. Wenn ich dieses Programm einsetze, genau wie wir seit 15 Jahren wieder sehr stark diese Bewegung mit dem Androgynen auch haben. Große Ausstellungen also zu dem Thema. Also der Mensch eigentlich als autark, als Selbstversorger. Man braucht niemand anderen. Während genau das die Weise ist, warum haben wir denn was und warum haben wir Dinge nicht? Ich will Ihnen sagen, warum wir was haben, damit wir was geben können. Das habe ich schon mal bei anderer Gelegenheit vor Ihnen gesagt, dass ich gesagt habe, als meine Kinder Taschengeld kriegten, habe ich denen gesagt, die kriegen Taschengeld, damit sie mir was zu Weihnachten schenken können. Also man soll was haben, um was geben zu können. Wir haben uns, um uns geben zu können. Wir haben einen Leib, um uns verschenken zu können. Und was ist mit dem, was wir nicht haben? Wir haben Dinge nicht, damit wir es geschenkt kriegen können. Also es ist nicht so, dass wir leider nicht alles haben und auf andere Leute angewiesen sind. Sondern wir haben deswegen nicht alles, damit wir es geschenkt kriegen können. Das ist der Punkt. Wir haben, um geben zu können. Und wir haben nicht, um empfangen zu können. Und deswegen gehört Haben sehr wohl hin. Und nicht wie bei Fromm in seinem berühmten Buch Haben oder Sein oder so. Der verwechselt Haben mit Besitzen. Nee, es geht um Haben. Ich habe, um geben zu können. Und ich habe nicht, um empfangen zu können. Und was dabei schöner ist, ist die Frage. das Geben oder Empfangen. Gut, wer empfängt, schenkt sein Empfangen. Das macht zum Beispiel der Heilige Geist in Gott. Und deswegen ist die Grundformel aus der Sexualität nicht das asiatische Ich bin du oder du bist ich, sondern ich bin dein. Und ich kann nur dein sein, wenn ich nicht du bin. Zwischendurch hat man ja so die Anwandlung, es wäre schön, wenn man der Partner wäre, damit man ihm ein bisschen mehr gerechter würde, nicht? Aber in Wirklichkeit wäre das ja schrecklich. Denn wenn ich er wäre, wie soll ich ihn dann lieben? Nicht? Kann ja gar nicht gehen. Das haben sie noch beim Platon mit den Hälften, was die Leute fasziniert, nicht? Dass wir Menschen Hälften sind. Wir sind keine Hälften, wäre doch schrecklich. Erst laufen wir als Hälften rum. Dann ist die Frage, findet man wirklich die andere Hälfte? Wie soll man die finden bei so vielen? Nicht? Aber angenommen, man hätte sie gefunden, dann verschmelzen die Hälften zu einem Ganzen. Ja, und wo sind dann die Hälften? Also vorher bin ich unglücklich, weil ich eine Hälfte bin, hinterher bin ich glücklich, aber da bin ich es nicht mehr. Das kann es doch nicht sein. Nicht? Sondern es kann doch nur darum gehen, miteinander zu sein, füreinander zu sein. Und Hälfte geht da gar nicht, dafür ist das alles viel zu anstrengend. Da muss man schon ein ganzer Kerl sein, kein halber, um das auszuhalten, nicht? Kann ja gar nicht sein. Also, diese wirkliche Kraft, die da sein muss, um geben zu können, um empfangen zu können, um einander zu helfen, zu leben, das verlangt einen ganzen Menschen, nicht? Dass das hineingehört. So dass also hier dieses Zueinander ist, und dann ist dieses Zueinander natürlich solches, das jetzt nicht bei sich bleibt. Bei den Hälften ist dann nämlich auch nicht zu sehen, wo dann Drittes dazwischen kommt. Wenn wir aber nicht Hälften sind, sondern füreinander, dann so wie das Ich aufs Du zugeht und überhaupt nur ein Ich wird, nachdem jemand zu ihm Du sagt, sagen zwei auch nicht Wir, sondern zwei sagen zum anderen Du. Das Wir kommt erst, wenn ein Dritter auftaucht. Erst wenn man sich dort weiterschenkt und weitergibt. Hegel hat das so formuliert, in Jena hat er geschrieben, die Eltern schauen am Kind ihr Aufgehobenwerden an und ihren Tod. Das gehört nämlich auch zur Biologie und zur Geschlechtlichkeit. Sie haben das im Tierreich manchmal sehr deutlich, dass die Tiere dann schon nach der Begattung sterben oder dass manchmal das Männchen schon gleich mitgefressen wird, was ja sinnvoll ist. Was soll die Spinnenmutter warten, bis mal eine Fliege vorbeikommt? Nicht? Sie hat ja getan, was sie konnte. Nicht? Also dieser Einsatz, der Einsatz für die Nächsten, denen man hier Raum gibt und Raum einräumt. So wie das Du, also das Ich, das eigentlich ein Du ist, dem Gegenüber Platz einräumt. Der jüdische Philosoph Immanuel Levinas hat gesagt, seine ganze Philosophie könne man auf den einen Satz bringen, après vous, Monsieur, nach Ihnen, mein Herr. Ist ja gar nicht wahr, dass wir den anderen so lieben sollen wie uns selbst. Darauf bilden wir Christen uns ja was ein, nicht? Mit unserem Nächstenliebegebot. Keineswegs, wir sollen den Nächsten mehr lieben als uns selbst. Denn ich habe unter Umständen mich zu opfern für einen anderen, aber ich darf niemals den anderen für mich opfern. Ganz klarer Beleg. Also es ist jetzt nicht eine splätsche Übertreibung, sondern das ist simple Ethik. Ich habe unter Umständen mich zu opfern, mich zurückzustecken für einen anderen, aber nicht den anderen zu opfern für mich. Von der Zweierbeziehung angefangen bis in den Großmaßstab hinein. Muss man sich mal klar machen, was das eigentlich heißt. Nicht, dass das mit drin steckt. Also, das Ich, Paulus schreibt das so, jeder schätze den anderen höher als sich selbst. Damit meint er natürlich jetzt nicht irgendwelche, wie die Juden in der Regel nicht, meint er nicht irgendwelche Gefühle oder Meinungen, sondern Handlungen. Wie Jesus immer sagt, wer mich liebt, hält die Gebote, er tut's. Nicht, dass das mit hineingehört, er macht das mit, dass das gegeben ist. Also, so geben jetzt die beiden nochmal ihr Leben und ihre Form weiter an die nächste Generation. Sie treten zurück und leben dafür, bauen das auf. Sie bleiben füreinander, Liebesleute. Das bleibt bestehen, aber zugleich leben sie und dienen in dieser Weise der nächsten Generation, die dorthin gehört. Und in diesem ganzen Geschehen, in dieser Eröffnung für den anderen, geschieht zugleich eine fundamentale Eröffnung für den ganz anderen. Wahrscheinlich ist die einzig richtige Name für den ganz anderen das, was Nikolaus von Kues gefunden hat, der nicht andere, nämlich Gott.